Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie hier ganz herzlich begrüßen zu unserer Lehrveranstaltung Internet Economics. Wir werden die gesamte Veranstaltung, so viel schon mal als gute Nachricht vorneweg, aufzeichnen. Ja, also werden die Recordings entsprechend ins Netz stellen, so dass Sie da beispielsweise ja, die ganz normalen Vorteile, die Sie halt von so einer E-Learning-Unterstützung haben, dass Sie die dann eben auch nutzen können, ja, wenn Sie den Stoff zu Hause nochmal nachbereiten wollen oder wenn der eine oder die andere vielleicht auch mal an irgendeinem Tag hier nicht teilnehmen kann. Ne? Zusätzlich, und das sehen Sie hier auch gleich als Logo hier vorne drauf, werden wir diese Lehrveranstaltung hier auch einbringen in das Bildungsnetzwerk WinfoLine. WinfoLine ist ein Zusammenschluss von mehreren Universitäten, die Wirtschaftsinformatik Lehr- und Lernangebote unterbreiten. Und da sind wir dabei in diesem Kernteam. Das heißt, auch andere Studierenden, in dem Fall von den Universitäten in Göttingen, Kassel und Saarbrücken, können diese Lehrveranstaltung dann mithören und sich anrechnen lassen. Und zusätzlich wird diese Veranstaltung auch eingehen in den Masterstudiengang Master of Information Systems, der auch im Rahmen von dieses virtuellen Studiengangs praktisch angeboten wird. Für Sie selbst wird sich dabei nichts ändern. Ja? Also das heißt, wir werden hier eine ganz normale Präsenzveranstaltung machen, wie wir das immer hier tun. Und wir werden auch die Recordings ganz normal, in Anführungszeichen, hochladen, sowohl auf den Server der TU Darmstadt, dass Sie so ganz normal mit Ihrem üblichen HRZ-ID und Passwort drauf zugreifen können, und für die Studierenden im Rahmen von WinfoLine werden wir es dort auf den entsprechenden Server legen, sodass dort auch sozusagen keine organisatorischen Probleme entstehen sollten. Ja, ein paar organisatorischen Sachen. Wenn Sie Fragen an mich haben, Anregungen haben etc., ist eine gute Möglichkeit natürlich hier immer direkt nach der Veranstaltung. Darüber hinaus können Sie mir natürlich jederzeit eine E-Mail schreiben und dann können wir auch persönlichen Termin gerne ausmachen. Nicht? Die Vorlesung findet hier, wie Sie es hier sehen, Dienstag um 11.40 Uhr in diesem Raum hier statt. Und begleitend und ergänzend zu dieser Lehrveranstaltung werden wir eine Übung hier anbieten, insgesamt eine einstündige Übung. Die wird geleitet von dem Herrn Gerrit Pohl, der hier auch gleich noch ein paar Worte sagen wird, sowie dem Jochen Strube. Die Übung beginnt am Freitag in einer Woche, das ist dann der 20. April, und findet dann entsprechend 14-tägig statt. Die Woche ist diese Woche schon der 20. Also genau, Entschuldigung, genau, dann fängt es auch jetzt in dieser Woche genau an. Ne? Also in dieser Woche am 20. beginnt die Übung. Dankeschön. Ja, genau, hätten wir ein schönes Missverständnis hier ausgelöst. Ne? Ja, es ist also eine 2+1 Veranstaltung, sodass diejenigen, die hier in Wirtschaftsinformatik B einbringen wollen, ja, wissen dann, dass es halt im Rahmen von einer dreistündigen Lehrveranstaltung dann entsprechend dort eingehen kann in diesen sogenannten WINF-Katalog. Ja, Lernplattform Klicks. Ich hatte vorhin schon mal so ein bisschen rumgefragt. Da brauche ich eigentlich jetzt nicht mehr allzu viel zu sagen, denke ich mal. Das ist eben die Lernplattform, wo wir alle unsere Vorlesungs- und Übungsmaterialien natürlich reinstellen werden, ob das jetzt Folien sind, ob das Literatur ist oder weitere Unterlagen zur Übung. Das finden Sie dort alles in Klicks. Einschließlich der entsprechenden Recordings, News und Forum zur Veranstaltung wird es dort geben. Wir werden vielleicht auch, wenn dort Interesse besteht, vielleicht auch nochmal ein paar Online-Tests anbieten, so zur Prüfungsvorbereitung. Das werden wir mal schauen, je nachdem, inwieweit hier entsprechend Bedarf ist. Für die Klicksnutzung ist ein aktivierter Account unseres Hochschulrechenzentrums entsprechend notwendig. Ich denke mal, die meisten von Ihnen können da ja mit umgehen. Wer das noch nicht gemacht hat, der findet auf unserer Fachgebiets-Homepage www.istudarmstadt.de finden Sie so ein Tutorial, wie das funktioniert. Und ansonsten darf ich dann bei technischen Fragen an den Patrick Jonscher, unseren E-Learning-Experten, hier verweisen, der Ihnen da auch gerne weiterhilft, wenn Sie da dann irgendwelche Probleme haben. Ja. Die Gliederung hier, die gibt Ihnen einen Überblick über das, was wir dieses Semester machen. Da werden Sie einiges finden, was diejenigen auch schon mal gehört haben, die vielleicht das vor einem Jahr schon mal gehört haben, aber eben nur teilweise. Ja, das ist also vieles in der Lehrveranstaltung, haben wir auch wirklich grundsätzlich neu überarbeitet. Wir werden starten mit so einer Einführung in die Netzeffekt-Theorie und die Theorie digitaler Güter. Das ist auch so der Hintergrund des Titels der Veranstaltung, den wir ja Internet Economics genannt haben. Und die These ist die, dass halt digitale Güter, also beispielsweise Musikstück im MP3-Format, beispielsweise Standard- oder Individualsoftware, eben digitale Güter sind, mit ganz spezifischen Eigenschaften. Und dass Anbieter digitaler Güter, wie vielleicht ein Musikdistributor wie iTunes oder Musicload, Softwareanbieter à la Microsoft und SAP, dass die eben ganz andere Geschäftsmodelle fahren sollten und auch fahren, als dies vielleicht in der traditionellen Industrie der Fall ist. Ne? Das ist so etwa das, was hinter diesem Titel Internet Economics steht. Ja, ich sagte bereits, wir fangen hier an mit Grundlagen der Netzökonomie, Eigenschaften digitaler Güter sowie die Netzeffekttheorie. Da werden wir danach auch gleich damit beginnen. Das große Kapitel 2 widmet sich dem Thema ökonomische Prinzipien der Musikindustrie, ne, der digitalen Musikindustrie, mit der werden wir uns insbesondere befassen. Und das kann man ja vielleicht schon mal vorweg sagen, wird zwar öfters noch fallen, also wen es interessiert, der kann einfach mal auf unsere Website gehen zu diesem Thema www.zukunftsmusik.net. Ja, da werden Sie dort finden, in welchen Bereichen wir dort arbeiten. Und da werden Sie dann auch die einen oder anderen Vorlesungsinhalte wiederfinden, die wir dann eben hier in der Veranstaltung auch durchführen werden. Ja, wir werden hier einige Grundlagen behandeln, ist klar. Dann werden wir auf das Thema Preisstrategien und Kooperationen eingehen. Uns also mit der Fragestellung beschäftigen, auf so einem digitalen Markt, was sind eigentlich die richtigen Preise? Und zwar natürlich nicht aus Anwendersicht, ja, für den Anwender sind meistens den Preis von Null relativ optimal, ja, sondern aus Anbietersicht, ne, also die Frage, eine Kernfrage in dem Bereich wird lauten, könnten die Anbieter nicht vielleicht mehr Geld verdienen, dadurch, dass sie die Preise senken? Ja, das wäre so eine Fragestellung, verbunden mit dem Thema Kooperation zwischen den Akteuren in einer solchen Musik-Supply Chain. DRM ist natürlich ein ganz heißes Thema. Kopierschutz, gibt es einige Neuigkeiten zu dem Thema auch in der letzten Zeit. So haben einige Labels ich weiß nicht, ob es mehrere waren, EMI zum Beispiel hat angekündigt, dass sie zukünftig eventuell auf Kopierschutz verzichten wollten. Und diese Fragestellung, Kopierschutz, ja oder nein, ja, wenn wir hier so viel, sage ich mal, aus technischer Perspektive betrachten, also da werden wir relativ wenig machen, wir werden zwar mal solche Begriffe hier kennenlernen, wie Wasserzeichen, Schutz und solche Sachen, werden da aber nicht ins Detail gehen, sondern insbesondere werden wir uns darum kümmern, wie sinnvoll ist Kopierschutz eigentlich aus einer ökonomischen Perspektive. Das ist so der eine große Teil. Und der andere große Teil der Veranstaltung, wahrscheinlich noch ein bisschen größer, sind die ökonomischen Prinzipien der Softwareindustrie. Ja, die Softwareindustrie, Anbieter à la Microsoft, à la SAP, à la Oracle. Was ist eigentlich in dieser Branche das Spezifische, das Besondere? Darauf werden wir hier gerade im Rahmen von 3.1 eingehen. 3.2 Industrialisierung der Softwareentwicklung, der Softwareproduktion, ja, das ist gerade ein relativ heißes Thema. Preispolitik, ja, also wenn Sie mal so einen Anbieter wie SAP nehmen, was verfolgen die eigentlich für eine Preis- und Lizenzpolitik? Ja, wofür bekommen die eigentlich ihr Geld? Wie funktioniert das eigentlich? Ja, das sind natürlich Sachen, die für einen Wirtschaftsinformatiker oder Wirtschaftsinformatikerin unerlässlich ist. Auch ein hochaktuelles Thema und ein Thema, was uns auch garantiert noch sehr, sehr lange beschäftigen wird, ist das Thema Offshoring, Nearshoring in der Softwareentwicklung. Also Offshoring eigentlich ein Oberbegriff, ja, heißt beispielsweise die Deutsche Bank hört auf, ihre Softwareentwicklung selbst zu machen, sondern lässt es offshore erledigen. Ja? Offshore also von anderen Anbietern, vielleicht hier nicht weit von uns weg, in Ungarn vielleicht oder in Polen, dann wird man aus deutscher Perspektive von einem Nearshoring sprechen. Oder man gibt es eben nach Indien zu den großen Anbietern. In dem Fall wird man von Farshoring sprechen. Ja? Was sind hier die neuen Trends und was sind hier die ökonomischen Konsequenzen? Das werden wir in 3.4 behandeln. 3.5, serviceorientierte Architekturen. Auch eines der drei Megathemen, würde ich sagen, zurzeit. Einführung von serviceorientierten Architekturen. Einerseits in den Unternehmen heftig diskutiert. Hier wollen wir es mal aus einer anderen Perspektive betrachten. Wir betrachten hier ja die Softwareindustrie, also die SAPs dieser Welt, sage ich mal. Und hier wollen wir insbesondere betrachten, was sich durch den Einsatz serviceorientierter Architekturen eigentlich für die Softwareanbieter ändert. Ja, da gibt es nämlich auch eine ganze Menge von Besonderheiten. Und by the way, in der anderen Veranstaltung, die wir dieses Semester anbieten, Information Management, die findet donnerstags statt, werden wir auch das Thema SOA behandeln, dort aber eher aus Anwenderperspektive. Also wenn jetzt ein Unternehmen wie, nehmen wir nochmal die Deutsche Bank, BMW oder ein anderer Anwender, wenn die umswitchen auf serviceorientierte Architekturen, was haben die letztendlich davon? Ja, und schließlich werden wir uns beschäftigen in dem vierten Kapitel mit dem Thema Open Source Software. Was ist Open Source Software? Welche Motive haben eigentlich die verschiedenen Player, dort hinein zu investieren? Ja, das sind so die Themen, die in der Lehrveranstaltung stattfinden. Das war jetzt so eine klassische Vorlesungsgliederung. Und jetzt würde ich gerne an den Gerrit Pohl kurz übergeben, ja, dass er mal einige kurze Worte zu der Übung loslässt. Und dann kriegen Sie die erste Möglichkeit zu fragen und dann legen wir los im Stoff, würde ich vorschlagen.
Ja, nochmal einen schönen guten Tag. Mein Name ist Gerrit Pohl, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Herrn Professor Buxmann und werde mit meinem Kollegen Jochen Strube diese Übung also betreuen. Die Terminlichkeiten hatte Herr Buxmann ja schon genannt. Dazu noch ergänzend, die Übung findet auch hier in diesem Raum dementsprechend statt und die Inhalte der Übung sind auch prüfungsrelevant. Ja. Was werden wir in der Übung machen? Also Ziel der Übung ist es zum einen natürlich in der Hauptsache, die Vorlesungsinhalte zu vertiefen. Das machen wir, indem wir teilweise die Theorie vielleicht noch etwas erweitern, aber zum größeren Teil auch über Fallstudien. Das heißt, wir werden Ihnen zu den Vorlesungsinhalten Fallstudien austeilen, die das dementsprechend reflektieren und dann mit Ihnen auch diskutieren. Ja, Ziel der Sache ist es, einfach mit Ihnen in so einen Dialog auch zu kommen, Ihre Meinung dazu kennenzulernen und so diese Dinge dementsprechend zu intensivieren. Wichtig dabei ist noch, dass wir auch die Übung aufnehmen werden und Ihnen auch online zur Verfügung stellen werden. Und zwar in folgender Form. Ich hatte ja gerade gesagt, dass wir die Diskussion über diese Fallstudien ja mit Ihnen gerne recht aktiv führen möchten. Und das ist immer ein bisschen schwierig zu filmen, weil wir ja hier quasi kein Fernsehstudio haben, wo man dauernd auf die Diskutanten schwenken könnte. Ja. Was wir also da... Was denn? Genau. Also aus strafrechtlichen Gründen werden wir auf die genaue Filmung der Diskussion leider verzichten. Was wir aber machen werden, ist, die Fallstudien einerseits elektronisch zur Verfügung zu stellen, also die Texte dementsprechend, sowie die wesentlichen Fragen, die wir Ihnen ganz gerne stellen möchten im Rahmen dieser Fallstudien. Und zu jeder Frage wird es dann auch eine Lösungsskizze geben, sodass Sie, wenn Sie mal nicht teilnehmen können, auch im Nachhinein zumindest wissen, was wäre so die Richtung gewesen, die wir als Antwort vielleicht ganz gut gefunden hätten. Ja? Die theoretischen Erweiterungen, wenn wir also so ein bisschen Sie auf die Fallstudie erstmal vorbereiten, Ihnen so ein bisschen Handwerkzeug geben, die werden wir als Audio-Recording dann auch zur Verfügung stellen dementsprechend. Ja, das war es im Grunde so im Wesentlichen zur Übung. Wenn Sie Fragen haben, dann gerne jetzt oder ansonsten auch immer per E-Mail oder nach der Übung oder auch davor. Haben Sie jetzt irgendwelche Fragen? Das ist nicht der Fall, dann übergebe ich die Verkabelung mal wieder.
Ja, wenn keine weiteren Fragen hier sind, vielen Dank, dann würden wir einfach übergehen zum Inhalt der Veranstaltung. Und wir werden dann heute sowie Wir werden dann heute sowie in der nächsten Woche werden wir hier beginnen mit diesem Grundlagenkapitel, ne? Grundlagen der Netzökonomie. Ja? Und heute starten wir mit dem Thema, was ist eigentlich aus ökonomischer Sicht das Besondere an digitalen Gütern. Ne? Das wird das Thema sein, mit dem wir uns heute beschäftigen. Als Literaturempfehlung zu diesem Kapitel 1.1 in allererster Linie dieses Werk hier von Shapiro und Varian aus dem Jahr 1998. Das ist die englische Originalfassung, Information Rules, A Strategic Guide to the Network Economy. Das ist so ein bisschen was wie ein Vorläuferwerk zu diesem ganzen Thema digitale Ökonomie. Es gibt, glaube ich, aus 1999, wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es auch noch eine deutsche Version, die nennt sich, hat einen ganz, aus meiner Sicht einen ganz unglücklichen Titel, nennt sich Online zum Erfolg. Ja, da haben sie dann irgendwie versucht, so ein bisschen so eine mehr oder weniger gelungener Versuch, eine fancy Überschrift dann zu finden dafür. Ne? Das Buch an sich, ja, kann ich aber wirklich, wirklich jedem empfehlen. Also sowohl Carl Shapiro als auch Hal Varian sind an der University of Berkeley tätig und sind beides Ökonomen, Volkswirte, eher mit einer volkswirtschaftlichen Ausrichtung, aber interessanterweise volkswirtschaftlich ausgerichtet mit einem sehr tiefen IT-Know-how dahinter. Ja, und das ist ja so eine ähnliche Erfolgsrezept, wie wir hier versuchen wollen, Ihnen im Bereich Wirtschaftsinformatik zu vermitteln, dass Sie eben sowohl die wirtschaftswissenschaftliche Seite als auch entsprechend die technische Seite entsprechend hier gut lernen. Ja. Also Varian zum Beispiel, das war ganz faszinierend. Den hatte ich mal an der University of Berkeley, mittlerweile sind es so 8 Jahre her oder so, dort mal kennengelernt. Da gab es in Berkeley also einen größeren Workshop mit vielen Praktikern, mit vielen Ehemaligen. Und das war 1997 oder 98. Und da war ein größerer Workshop mit Praktikern, damals auch der Chef von Netscape war dort. Und da war eher Zufall, dass ich da mit den beiden zusammenstand an so einem runden Tisch und da war ich schon fasziniert, wie Varian diesem Menschen von Netscape genau erklärte, ja, also welche Java-Features jetzt eigentlich nicht genau laufen unter diesem entsprechenden Browser, ja, und das ist für so einen reinen Wirtschaftswissenschaftler ja erstmal ein bisschen außergewöhnlich, ne? Und dann habe ich ihn danach halt so gefragt, ja, warum er da so tief reingestiegen ist. Dann hat er auch erzählt, dass er eben entsprechend einen Bachelor of Science zunächst mal in Computer Science am MIT zunächst gemacht hätte und danach praktisch so die volkswirtschaftliche Schiene eingeschlagen hätte. Und also wirklich zwei Autoren, die beide Seiten der Medaille IT und Wirtschaft relativ gut kennen und ein höchst unterhaltsames Buch geschrieben haben. Ja, es ist also jetzt unterhaltsam, nicht in dem Sinn, dass da jetzt viele Comics oder irgendwie sowas drin sind, ja. Aber es liest sich wirklich gut und das ist so eine Ausprägung der amerikanischen Art, Lehrbücher auch zu schreiben oder eben auch solche Bücher zu schreiben, die dann nicht ganz so trocken ist, wie es bei uns manchmal der Fall ist. Und naja, wir hoffen, dass es uns auch gelingt hier mit dem Buch, das wir hier gerade in Vorbereitung haben, gemeinsam mit dem Thomas Hess von der Uni aus München und dem Heiner Diefenbach, den der ein oder andere vielleicht hier auch kennt, Vorstand bei der TDS AG, versuchen wir eben vielleicht auch ein halbwegs unterhaltsames Buch zu schreiben. Ob es dann gelingt oder nicht, müssen Sie dann letztendlich beurteilen, dass dann so ja, im Juli ungefähr fertig sein wird. Und wir hoffen, dass es dann so bald wie möglich auch entsprechend gedruckt werden kann im Springer Verlag. Das sind so die Hauptliteraturquellen, die hier für dieses Kapitel 1.1 gültig sind. Wir werden aber auch im Detail dann noch den einen oder anderen Literaturhinweis hier dann auch noch haben. Ja, wie sich das so gehört, zunächst mal, obwohl jeder eigentlich ein ganz intuitives Verständnis davon hat, denke ich, beginnen wir mit einer Definition, was sind eigentlich digitale Güter. Wir verstehen darunter immaterielle Produkte und Dienstleistungen, die in Form von Binärdateien gespeichert, übertragen und weiterverarbeitet werden könnten. Also beispielsweise ja, eine MP3-Datei wäre ein ganz einfaches Beispiel, eine MPEG-Datei, eine Software ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Ne? Wir können jetzt unterscheiden zwischen verschiedenen Digitalisierungsgraden, ja, die so ein digitales Gut eben haben kann. Und das Erste, was wir hier haben, wäre die Variante, es ist einfach digitalisierbar. Was würde Ihnen dazu einfallen? Was wäre jetzt ein Gut, von dem man sagen würde, es ist prinzipiell digitalisierbar? Ja? Ja, eine Audiodatei, die auf einem normalen Tape noch vorliegt. Das ist eine schöne Antwort. Weitere Ideen, ja? Wie bitte? Ja, genau, ein Buch. Buch ist auch ein wunderschönes zweites Beispiel. Ne? Denken Sie gerade vielleicht bei dem Beispiel Buch daran, dass Google gerade ja ein riesengroßes Projekt verfolgt, alle möglichen Bücher, die nicht urheberrechtlich geschützt sind, entsprechend einzuscannen und damit eben entsprechend zu digitalisieren. Ja. Digital mit Trägermedium, ja, das wäre dann einfach, dass Dateien an ein bestimmtes Trägermedium gebunden sind. Beispielsweise eine Software wird auf einer CD ausgeliefert. Ja, das wäre so ein ganz einfaches Beispiel. Oder vollständig digital wäre dann eben entsprechend die Datei, dieses Recording, was wir dann auf den Server legen wollen, oder eine MP3-Datei, die wir uns irgendwo herunterladen. Ne? Wäre dann ein vollständig digitalisiertes Gut. Wobei man dann natürlich immer gucken muss, wenn man diese MP3-Datei dann hören will, ja, was man dort dann noch für ein weiteres Produkt entsprechend braucht. Die verschiedenen Grade der Digitalisierung haben insbesondere einen Einfluss darauf, wie hoch letztendlich die Distributionskosten sind. Ja, das ist natürlich einer der ökonomischen Vorteile von so einem digitalen Gut, dass die Distributionskosten mehr oder weniger gegen Null gehen. Ja, also eine Datei einfach zu distribuieren, wie es so schön heißt, zu verteilen im Netz, ist mehr oder weniger kostenfrei. Ja, während natürlich schon in dem Moment, wo Sie eine Datei auf CDs vertreiben, ja, Sie dann zumindest einen geringen Anteil von Kosten haben, vielleicht, keine Ahnung, sagen wir mal 50 Cent irgendwie sowas, wenn Sie jetzt einrechnen die Kosten, wenn Sie bestimmte Musikstücke oder Softwareprodukte auf eine solche CD brennen lassen und etikettieren lassen, dann käme vielleicht so eine Größenordnung an Kosten zustande. Ne? Ja, betrachten wir uns zunächst mal die technischen Eigenschaften digitaler Güter. Also eine wesentliche Eigenschaft ist die der Komprimierbarkeit. Also das vielleicht einfachste Beispiel, das Sie kennen, das wir kennen, ist entsprechend so eine MP3-Datei. Die Idee dahinter ist ja die, oder vielleicht kann es auch jemand von Ihnen erläutern, was ist die Idee von MP3 im Hinblick in Bezug auf die Komprimierbarkeit? Ja?
Ja, Daten, die vom menschlichen Ohr nicht wahrgenommen werden können, werden einfach rausgefiltert und somit die Größe verringern der Datei.
Ja, klasse, ganz genau. Also es wird versucht, genau die Bits sozusagen rauszufiltern, von denen man behauptet, ja, dass wir Hörer sie sowieso nicht hören. Ja, das ist so die immer ganz untechnische Perspektive von uns auf dieses Thema. Und damit gelingt es, so über den Daumen, würde ich mal sagen, die Dateigröße auf so, ja, was würden wir sagen, so ein Zehntel vielleicht zu reduzieren. Ja, also ich würde sagen, so ein normales Musikstück im MP3-Format, lassen das mal 4 oder 5 Minuten lang sein, würde ich sagen, so roundabout 5 MB. Würde ich sagen, dürfte so ungefähr hinkommen. Ne? Und na gut, und dann gibt es dann unter den Musikexperten, gibt es dann natürlich eine heiße Diskussion um welche Fragestellung, ja, um die Frage, ob nicht doch viel verloren geht. Ja, also da gibt es verschiedenste Meinungen zu. Also da wurden auch verschiedenste Tests gemacht, dass Musikern Stücke mit einer in Anführungszeichen perfekten Audiodatei vorgespielt worden und dann als MP3. Und die einen waren in der Lage, das mit ihrem Ohr auseinanderzuhalten. Dann gab es auch wieder Gegenstimmen, also auch Musikexperten wohlgemerkt, die gesagt haben, sie können es nicht. Ja. Also ich würde mal behaupten, dass kaum jemand in der Lage ist, aber es gibt vielleicht den einen oder die andere. Ne? Ja, weitere technische Eigenschaft von so einem digitalen Gut ist die Kopierbarkeit. Die Kopierbarkeit ohne Qualitätsverlust. Ja, wenn Sie eine MP3-Datei haben, dann können Sie die so oft vervielfältigen, wie Sie wollen. Ja, das Musikstück klingt immer noch genauso gut. Und das ist natürlich auch eine wichtige Voraussetzung dafür, dass etwa Peer-to-Peer-Tauschbörsen funktionieren, ja, weil da werden die Dinger ja auch letztendlich kopiert und verteilt, mehr oder weniger grenzenlos. Ja, und das resultiert auch aus dieser Eigenschaft hier heraus. Zunehmende Unabhängigkeit von physischen Trägermedien, das heißt, der Vertrieb kann über das Internet stattfinden. Und das ist eigentlich relativ klar, das hatten wir schon bereits gesagt, geringe Distributionskosten, das ist so eine der ökonomischen Eigenschaften von digitalen Gütern. Schauen wir uns mal die Kostenstruktur an, als eine wesentliche weitere ökonomische Eigenschaft von solchen digitalen Gütern. Also zunächst mal haben wir in der Regel hohe Produktionskosten für die erste Einheit, auch genannt für die sogenannte First Copy. Beispiel wäre nun, eine Band nimmt ein Album auf, ja, und dann haben sie, das dauert in der Regel eine ganze Weile, sie müssen vielleicht ein Tonstudio mieten, ja, das ist hier gemeint mit hohen Kosten für die Erstellung der First Copy. Oder die SAP entwickelt eine neue Branchenlösung, jetzt aktuell etwa SAP-Lösung für den Bereich Mittelstand. Da haben die immense Kosten für die Produktion dieser First Copy. Ja. Dann aber im zweiten Schritt, nehmen wir jetzt mal das Beispiel von der SAP weiter, in dem Moment, wo diese First Copy erstmal erstellt ist, die Software entsprechend funktioniert, haben Sie eben variable Kosten, die gegen Null gehen. Ja, also wenn die Software erstmal erstellt ist, dann sind sozusagen die variablen Kosten, also die Kosten für jede weitere Einheit des Gutes, die gehen dann eben gegen Null. Ja, und das ist dann letztendlich einer der wesentlichen Eigenschaften, die so ein digitales Gut von so einem physischen Gut wie so einem Notebook hier unterscheidet. Ja. Das Notebook verursacht natürlich auch Entwicklungskosten, ja, wenn wir es erstmal haben. Aber darüber hinaus haben wir eben variable Kosten ein paar hundert Euro vielleicht, die bei der Produktion von jedem solchen weiteren Notebook hier anfallen. Ja. Und das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied zwischen solchen digitalen Gütern einerseits und solchen physischen Gütern eben auf der anderen Seite. So, das haben wir hier einfach nochmal grafisch dargestellt. Dieses M steht hier für die Menge der Einheiten, die produziert werden sollen. Da hätten wir jetzt für so ein normales physisches Gut, wie eben hier dieses Notebook, hätten wir vielleicht hier einmal solche Fixkosten für die Entwicklung. Und dann haben wir hier einfach mal angenommen eine lineare Kostenfunktion, die dann eben hier mit der Anzahl der produzierten Einheiten entsprechend zunimmt. So, und hier wäre die idealtypische, darauf will ich hinweisen, die idealtypische Kostenfunktion für digitale Güter. Also wir hätten hier auch praktisch die Erstellung für die First Copy hier an der Ordinate abgetragen und dann hätten wir praktisch so eine Parallele zur Abszisse entsprechend, ja, weil die Kosten, Gesamtkosten nicht hochgehen. So, jetzt habe ich da ja schon, hatte ich vorhin eben ja gerade schon darauf hingewiesen, idealtypisch. Ja, warum idealtypisch? Können wir das vielleicht mal diskutieren? Ja, bitte. Ja, Ja, das war eine sehr gute Antwort. Also ich wiederhole es nochmal, was die Kommilitonin gesagt hatte. Sie sagte, beispielsweise aus Sicht eines Musikdistributors à la iTunes, à la Musicload, für die fallen ja tatsächlich variable Kosten pro Stück an, weil wenn etwa iTunes ein Musikstück verkauft für 99 Cent, ist der Preis, dann müssen die beispielsweise ungefähr 70 Cent oder irgendwie sowas in der Größenordnung pro Titel an das Label abdrücken. An das Label, das eben entsprechend die Rechte hat. Und insofern kann man genau diese Gebühren, die dann zu zahlen sind, könnte man jetzt hier natürlich aus Sicht von iTunes als variable Kosten auffassen. Sehr gut. Ja, bitte. Ja. Sehr guter Punkt von Ihnen. Er sagte, und selbst wenn man die Rechte besitzt, muss man ja beispielsweise noch für den Traffic bezahlen. Ja, also für die Bandbreite, für den Traffic in dem Moment, wo ich mir bei Ihnen etwas runterlade auf Ihrer Homepage, haben Sie entsprechend, wenn auch geringe, so doch variable Kosten zu tragen. Ja. Die Grundidee sollte man da vielleicht dann aber nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also wenn Sie alle Rechte haben an einem Musiktitel, ja, und legen den auf diesen Musiktitel als MP3-Datei auf Ihren Server zum Download, ja, dann kann man zumindest sagen, dass Ihre variable Kosten dann gegen Null tendieren. Ja, also ich wollte mal sagen, die sind fast Null. Denn dann haben Sie tatsächlich nur noch als Anbieter, als variable Kosten, diese Traffic-Kosten eben zu tragen. Ja. Und diese Traffic-Kosten, die sind tatsächlich sehr, sehr gering. Ja. Da vom Fraunhofer-Institut hatte ich da mal drüber gesprochen, die da relativ viel Erfahrung haben. Das war dann also der Bruchteil eines Cents, das die dort berechnet haben, pro Download für so einen MP3-Datei. Ne. Also da können wir dann genau sagen, fast, dass die These mehr oder weniger stimmt. Ne? Aber in dem Moment, wo dann halt eine solche, ich würde fast mal sagen, eine Musikwertschöpfungskette existiert, vom Künstler über das Label, über die GEMA, diese Verwertungsgesellschaft, da werden wir im zweiten Kapitel der Veranstaltung nochmal drauf eingehen, ne? In dem Moment kann es sehr wohl sein, dass ein Anbieter wie Musicload nun etwa entsprechende variable Kosten an diese Anbieter sozusagen zu zahlen hat. Und dann stimmt aus iTunes Sicht diese Denkwelt in Bezug auf digitale Güter überhaupt nicht mehr. Ja, dann haben sie auf einmal einen riesengroßen Anteil an variablen Kosten. Ja?
Ja, aber iTunes hat ja auch noch nicht diesen Fixkostenblock, der entsteht ja im Endeffekt vorne schon in der Wertschöpfungskette.
Richtig, und insofern iTunes entstehen auch nicht diese Fixkosten für die erste Copy. Ne? iTunes ist ganz schlicht in dem Fall ein Distributor, ne, der die Funktion eines solchen Vertriebspartners praktisch hat. Ne? Sehr gut, hat mir wirklich gut gefallen, die Anmerkungen. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt schon mal gleich in die Softwareindustrie gehen? Wie würden Sie denn da sagen, ob und inwieweit diese These gilt, dass wir variable Kosten von Null haben? Wie würden denn, also was hier mit den variablen Kosten von Null steht, das ist sozusagen die ganz klassische Ökonomie zu diesem Thema. Und jetzt wollen wir mal gucken, so steht es auch in Shapiro Variant drin, jetzt wollen wir mal gucken in den verschiedensten Bereichen, inwieweit das denn tatsächlich stimmt, ja. Ist die Welt wirklich so einfach, ja. Oder war es eine Meldung, ich weiß es nicht.
Ja, also im Softwarebereich muss man es differenzierter sehen, weil da gibt es die unterschiedlichsten Angebote. Es gibt sicher welche, die einfach nur zum Download angeboten werden, wo keine neuen Kosten auftauchen. Aber andere Dinge, wie jetzt zum Beispiel die riesen SAP-Lösung, ist beratungsintensiv. Man muss erstmal den Vertragspartner finden. Das wird schon alles bis zum Abschluss, wenn nochmal wo Kosten anfallen, auch variabel.
Klasse. Genau, also das wäre auch so ein Punkt, der mir durch den Kopf gegangen wäre. Ich fange mal mit dem letzten an. Wenn ich dann den ersten nicht mehr finde, helfen Sie mir nochmal. Der hintere Punkt war also der, so ein Softwareanbieter wie die SAP, die lebt ja nicht allein vom Lizenzverkauf. Wenn es jetzt nur darum geht, dass die SAP ihre Softwarelizenzen an die Kunden verkaufen würde, ja, dann könnte man wiederum sagen, für diesen Teil des Umsatzes gilt wiederum die Theorie, dass die variablen Kosten null sind, mehr oder weniger. Ja. Die Software ist einmal entwickelt und jetzt verkauft der Anbieter die Lizenzen an 1000 Kunden vielleicht. Da kostet der Verkauf einer Lizenz kaum an Extrakosten. Das kann man, glaube ich, wirklich so, das kann man wirklich so durchgehen lassen. Im Kapitel 3 werden wir jetzt noch ein bisschen detaillierter sehen. Insofern kann ich Ihnen jetzt mal nur so eine Pi mal Daumen Regel sagen. Was würden Sie denn sagen, womit verdient denn ein Softwarehaus wie die SAP Geld? Was sind denn eigentlich die Erlösquellen? Also der Kommilitone hatte schon eine zweite genannt, nämlich also einmal die Softwarelizenzen, das ist jetzt das, was ich gesagt hatte. Er sagte Beratung. Ja, also da werden wir im dritten Kapitel nochmal genauer drauf eingehen, aber das kann man schon mal vorwegstellen. Und? Diese Anpassung der Software an die speziellen Bedürfnisse der Kunden ist genau richtig, würde aber in dem Fall unter Beratung fallen. Mhm. Punkt war genau richtig. Ja. Schulung wäre so ein vierter Block, der ganz klein ist. Ja. Es gibt noch, der größte fehlt Ihnen noch. Ja. Ja, genau, der technische Support und die ganzen Services, die dort angeboten werden. Das ist, man sagt so ganz grob, dass dieses Thema Support und Service ein Drittel ist, dass Beratung ein Drittel ist und dass Software-Lizenzumsatz ein Drittel ist. Das wäre so die ganz dicke Pi mal Daumen-Regel. Wenn Sie genau reingucken, sieht es, glaube ich, sogar so aus, kommt dann in Teil 3, dass der Service- und Support-Teil der größte ist, ne? Dass die da mehr Umsatz mitmachen. Ne? Und ja gut, wenn wir jetzt zurückgehen zu der Fragestellung, wie ist es eigentlich mit der Theorie digitaler Güter, dass die variablen Kosten eben null sind, ja? Dann gilt es eben nur für ein Drittel dieser Umsätze, nämlich für die Lizenzumsätze. Und eben genau nicht für die anderen beiden genannten. Also auch da können wir mal laut nachdenken, ist jetzt nicht vorbereitet, wie wäre das eigentlich mit so einer E-Learning-Aufnahme. Wir nehmen die jetzt auf, dann haben wir entsprechende hohe Kosten für die First Copy, also das Skript muss entwickelt werden, die ganze Infrastruktur muss aufgebaut werden. Wenn wir es dann mal hochgeladen hätten und wir würden jetzt mal uns überlegen, dass wir das verkaufen, ja, also dass man praktisch sagt, man bietet es zum kostenpflichtigen Download an und würde sagen, herunterladen der Vorlesung kostet nun einen Betrag X, ja, und jeder kann das machen. Da wären wir eigentlich auch wieder fast in so einer variablen kostenfreien Welt, wenn ich jetzt nicht irgendwas übersehen habe. Die Rechte liegen bei uns, da müssten wir nichts abdrücken, sondern wir hätten halt wahrscheinlich einfach nur die entsprechenden Traffic-Kosten. Oder ich hatte es jetzt nicht vorbereitet, denn vielleicht habe ich jetzt irgendwas übersehen. Ja, gerne. Genau, wenn der Patrick Jonscher die entsprechende technische Beratung macht, dann wäre dann praktisch genau, guter Punkt, dann hätten wir da wieder genau das gleiche Thema wie. Genau, aber um es dann wirklich analog zu machen für die Softwareindustrie, ne, müssten wir dann natürlich auch so machen, dass wir vielleicht mehrere Varianten den Unternehmen anbieten. Also Variante 1 einfach nur der Download mit Video und Audio und Variante 2 mit technischer Beratung. Ne, so, genau, richtig, da können wir ihn beteiligen. Genau. Ne, genau. Ne, also da müssen wir an der Stelle, was lernen wir draus, so einfach wie es uns die Wirtschaftswissenschaften an der einen oder anderen Stelle eben vorgibt, ist es tatsächlich nicht, sondern wir müssen schon einen etwas genaueren Blick dorthin hinwerfen. oder für den noch zum Bereich Software, wo es dann wieder mehr oder weniger eingeschränkt gelten würde, sind diese sogenannten ASP-Modelle. ASP für Application Service Providing. Was heißt das? Ein Softwareanbieter stellt seine Software auf einem Server bereit für die Kunden und die Kunden nutzen diese Software, die auf dem Server des Anbieters liegt. Und die Grundidee von diesem ASP, von diesem Application Service Providing, ist die, dass diese Software nun kaum angepasst wird im Sinne eines Customizing. Also ein Beispiel ist, relativ neues Beispiel ist Salesforce.com. Salesforce ist eine Software für den Bereich Customer Relationship Management. Und das ist eine genau solche Lösung. Der Kunde kann die so nutzen, wie sie im Netz steht. Und auch dort hätte dann der Anbieter an und für sich kaum variable Kosten zu tragen. Er selbst bekommt so eine Art Subscription-Fee, ja, und stellt diese Software entsprechend bereit. Auch da würde dann die These von den variablen Kosten fast null ganz gut gelten, ja.
Ja. Wenn ich jetzt in mein Produkt was einbaue, was ich jetzt sehen muss, werden das dann auch variablen Kosten?
Also ich wiederhole nochmal die Frage. Bei der Softwareentwicklung werden ja auch verschiedene Komponenten, Services, Module entsprechend wiederverwendet. Und die Frage lautet nun, wenn ich eine Softwareentwicklung mache und ich verwende jetzt eine Komponente von Ihnen mit. Genau, was war jetzt genau die Frage?
Und das muss man dann auch pro verkaufte Stück Software wieder lizenzieren, wenn man das dann entwickelt und nutzt hat. Das wären dann eigentlich variable Kosten.
Das wären sowas wie variable Kosten, würde ich auch sagen, wenn Sie dann entsprechend pro verkauftem Stück entsprechend dann einen Betrag zahlen müssen. Ja, genau. Hätten Sie auch ähnlich, fällt mir gerade ein, wir hatten ja ähnliche Konstellationen, haben Sie auch bei Verkauf von MP3-Produkten. Ja, man sagt ja immer so leicht, MP3 ist ein freies Format, das jeder verwenden kann. Das stimmt auch nur zum Teil. Ja. Also Sie können das MP3-Format, das ja vom Fraunhofer-Institut entwickelt worden ist ursprünglich, können Sie verwenden. Also nehmen wir mal an, ein paar von Ihnen würden in einer Band spielen, ja, und würden dann ihre Stücke aufnehmen und würden das dann als MP3 ins Netz stellen und würden das kostenlos allen zum Download anbieten. Dann können Sie auch alle Lizenzgebühren vergessen. Ja. Aber in dem Moment, wo Sie dieses Verkaufsgeschäft professionell betreiben, ja, und eine bestimmte Umsatzgrenze überschreiten, ich habe es jetzt vergessen, was genau die Umsatzgrenze ist, wenn Sie dann über dieser Umsatzgrenze sind, dann müssen Sie wiederum auch pro Titel, ja, einen Teil des Umsatzes entsprechend an die Lizenzinhaber abführen. Ja, und das wäre dann auch ein ähnliches Beispiel für solche variablen Kosten, die daneben anfallen. Ja. Ja, noch eine weitere Eigenschaft, die nun ausschließlich für Informationen gilt, ja, also für Informationen, die wir jetzt hier, die wir natürlich digital darstellen können, ja, gilt noch die Eigenschaft, dass Information ein sogenanntes Erfahrungsgut ist. Welche Idee steckt dahinter? Dahinter steckt einfach, dass man um den Wert eines solchen Erfahrungsgutes, also den Wert einer Information einschätzen zu können, muss der Konsument das Gut, das ist jetzt hier erstmal ganz allgemein ausgedrückt, erspüren bzw. erfahren. Ja. Was heißt das? Das heißt, anders formuliert, dass Konsumenten generell abgeneigt sind, Informationen zu kaufen, bevor sie wissen, was sie da eigentlich erhalten. Was steckt dahinter, hinter dieser Idee oder hinter diesem Informationsparadoxon? Lassen Sie mich das mal anders formulieren. Stellen Sie sich mal vor, es geht darum, für Sie nun, Sie sind ein Entscheider im Unternehmen und Sie wollen eine Information kaufen, sagen wir mal, die besagt, um wie viel Prozent die Konkurrenz von Ihnen in bestimmten Regionen der Welt wächst. Ja, wie ist das Wachstum der Konkurrenz in Asien, in Middle East und sonst wo. Ja? Dann ist die Frage, Sie wissen nicht, wie gut die Information ist, Sie wissen nicht, was da sonst noch drin steckt. Die Frage lautet, sollen Sie das denn kaufen? Wenn Sie aber erst einmal die Information kennen, ja, so im Sinne des Erfahrungsgutes, sie erfahren und erspürt haben, ja, in dem Moment, wo Sie also wissen, wie stark vielleicht die Konkurrenz in den verschiedensten Regionen ist, in dem Fall haben Sie wiederum keinerlei Zahlungsbereitschaft mehr, weil Sie Informationen ja bereits kennen. Ja. Das ist so ein bisschen das Informationsparadoxon, was dahinter steckt. Oder ein anderes Beispiel, Sie wollen vielleicht von einem Marktforschungsinstitut eine Studie kaufen, wie sich Offshoring, Nearshoring, Farshoring in der Zukunft entwickeln wird. Ja. Sie wissen aber nicht, was drin steht. Ja, dann tun Sie sich häufig schwer, das dann entsprechend zu kaufen, weil Sie es vorher nicht bewerten können. Aber wenn Sie die Informationen kennen und sie bewerten können, haben Sie keine Zahlungsbereitschaft mehr. Ja, das ist dieses Informationsparadoxon. Und was wir hier an Strategien haben, für die Anbieter solcher digitalen Informationen, um dieses Informationsparadoxon zu überwinden, sind die im Folgenden dargestellten. Sie können also ein sogenanntes Content Browsing anbieten, ja, dass Sie also vielleicht dem Nutzer Teile zur Verfügung stellen, ja, Teile eines solchen Marktreports. Oder Sie können eben hier so Teile nochmal bereitstellen. Also das erste wäre vielleicht eine Art Inhaltsverzeichnis darstellen und das zweite wäre vielleicht absatzweise irgendwas darstellen. Oder das dritte wären irgendwelche Bewertungen und Ratings. Ja? Also wenn Sie so, wo kennen Sie beispielsweise solche Ratings? Wo finden Sie die etwa? Ja? Bei Amazon würden Sie zum Beispiel sowas finden. Oder eigentlich basiert ja, Amazon wäre mir auch als erstes eingefallen, aber eigentlich basiert ja die ganze Idee des Web 2.0 ja, auf solchen Erfahrungsberichten und Ratings, ja, die alle möglichen Leute sozusagen ins Netz stellen. Ja. Wie würden Sie denn ticken, wenn Sie solche Bewertungen, solche Ratings lesen. Sind Sie so eher der Meinung, ja, das lese ich mir durch, ja, um mir selbst so eine Meinung zu bilden zu so einem bestimmten Punkten und Entscheidungen, oder sagen Sie, das interessiert mich sowieso nicht? Das ist mal so die allgemeine Einschätzung interessieren. Ja? Ja. Weitere Punkte? Was ich mich immer frage, ich kann Ihnen jetzt nur sagen, dass ich es nicht frage, ja, ich kann Ihnen jetzt keine Antwort geben, ja, wenn ich so, beispielsweise haben wir neulich mal geguckt, Beispiel war Restaurants in Heidelberg, ja, wo geht man hin, ne? Da gibt es auch so Websites, wo dann so verschiedene Kommentare von den Leuten dastehen, habe ich mich immer gefragt, ja, inwieweit die Dinger dann wirklich echt sind. Ja, also ich meine, klar, wenn irgendwas Negatives drinsteht, der Kellner ist unfreundlich oder so, dann kann man schon davon ausgehen, dass es echt war. Ja, aber wenn das Essen und Kellner und alles in höchsten Tönen gelobt wird, würde mich mal so eine Quote interessieren, ja, wie viel Prozent dieser positiven Bewertungen eigentlich echt sind. Ja.
Das kann ja auch genau
Stimmt. Stimmt. Er sagt genau, er sagt gerade, den Negativen kann man eigentlich auch nicht trauen, weil es könnte genauso gut der Konkurrent von der Straße gegenüber gewesen sein. Haben recht, ja, genau. War es auch, oder?
Ja.
Ja, also das ist also ich hatte so den Eindruck, als das so losging mit den Bewertungen und Ratings im Netz, dass man da ein relativ großes Vertrauen sozusagen reinhaben konnte, weil es noch nicht so viele Leute das Instrument kannten praktisch, ne? Und in dem Moment, wo das sozusagen Allgemeingut ist, ja, hat man das Problem, was sie ja eigentlich immer haben jetzt in der ganzen Web 2.0 Diskussion, ob das irgendwelche Blogs sind beispielsweise, dass sie nicht wissen, wer das nun eigentlich mit welcher Intention da reingestellt hat. Ne? Und ich denke mal, je verbreiteter dieses Instrumentarium wird, ne, umso unsicherer oder anders formuliert, umso mehr wird dieses Instrument dann auch instrumentalisiert werden. Ja. Das eine These wäre, dass dann auch der Informationsgewinn wieder eher tendenziell dann in den Keller gehen könnte. Ne? Ne? Oder Reputationsaufbau wäre natürlich auch nur so eine Strategie zur Überwindung dieser Abneigung. Ein Beispiel hierzu wären vielleicht Zeitungen und Zeitschriften. Ne? Also die FAZ, der Spiegel, nehmen wir mal zwei Beispiele, Newsweek, die haben entsprechend hohe Reputation aufgebaut, ja, sodass sie sich dann vor dem Kauf der Zeitung, also nicht groß lang fragen, ob es jetzt dieses Informationsparadoxon, ob dies nun vorliegt, sondern durch diesen Reputationsaufbau trauen sie diesen Medien eben und entschließen sich dann eben zu kaufen. Ja, kommen wir im Folgenden zu Teil 2 dieses einführenden Kapitels. Und wir wollen uns nun mit einer weiteren wesentlichen Eigenschaft beschäftigen, die es auf Märkten für digitalen Gütern, etwa auf Softwaremärkten gibt. Und zwar ist das die Netzeffekttheorie. Da werden Sie auch in diesem Buch einiges zu diesem Thema finden. Und einige Grundlagen auch in dem Artikel Standardisierung und Netzeffekte, der seit ein paar Jahren in der WISO erschienen ist und der auch online steht. Also da werden Sie so das eine oder andere, was wir hier machen, entsprechend wiederfinden. Damit werden wir uns, mit diesem Thema Netzeffekte, werden wir uns jetzt den Rest dieser Stunde sowie das nächste Mal damit beschäftigen. Also zunächst mal Netzeffekte, was ist das? Netzeffekte sind ein externer Effekt. Ja? Ein externer Effekt, wie Sie es auch im Grundstudium in der Volkswirtschaftslehre gelernt haben. Und der Punkt ist eigentlich der, dass der Nutzen, den Sie durch ein Produkt erhalten, jetzt nicht nur davon abhängt, dass Sie es selbst konsumieren, sondern auch von Entscheidungen Dritter abhängt. Ja? Hier ist es überwiegend ein positiver Effekt, der so ungefähr besagt, dass je mehr Leute ein bestimmtes Gut konsumieren, umso größer ist der Nutzen für mich, es selbst zu konsumieren. Das wäre jetzt doch eine ganz abstrakte Definition. Machen wir es uns mal mit dem Beispiel aus der IT-Welt vielleicht einfach mal klar. Ein Beispiel aus der IT-Welt wäre, die gemeinsame Nutzung von bestimmten Standards führt letztendlich dazu, dass je mehr Leute einen solchen Standard nutzen, umso vorteilhafter ist das nun letztendlich für jeden Einzelnen. Also ein ganz anschauliches Beispiel, denke ich mal, sind die sogenannten EDI-Standards. EDI-Standards hatten wir in der anderen Vorlesung in E-Business, hatten wir recht ausführlich drin. EDI-Standards sind solche, die letztendlich dazu da sind, Geschäftsdokumente, wie beispielsweise Bestellungen, wie beispielsweise Rechnungen zu beschreiben. Und wenn wir diese Bestellungen und Rechnungen oder andere Dokumente erstmal beschrieben haben, können Geschäftspartner diese Dokumente auf Basis dieses Standards austauschen. Und da gibt es nun verschiedene Standards. In Europa ist beispielsweise der Standard EDIFACT weit verbreitet. In den USA ist der Standard ANSI X12 sehr weit verbreitet. Und je mehr Unternehmen in diesem Fall einen solchen bestimmten Standard nutzen, umso vorteilhafter ist es auch für die einzelnen Benutzer, für die einzelnen Unternehmen, auf diesen Standard zu setzen. Das allersimpelste Beispiel ist das Telefon. Ja, je mehr Leute ein Telefon haben, umso sinnvoller ist es für sie, ein entsprechendes Telefon eben auch zu nutzen. Ja. Das heißt, und das ist schon mal ein wichtiger Punkt vorneweg, wenn Sie nun nachdenken über die Implementierung eines IT-Standards in Ihrem Unternehmen, dann heißt das auch gleichzeitig, dass nicht in erster Linie die Funktionalität dieser IT-Standards, dieser Produkte für Sie relevant ist, sondern dass es möglicherweise viel relevanter ist, wie viele andere Leute eigentlich diesen IT-Standard nutzen. Wir werden noch ein paar Beispiele hier haben zum Thema Wettbewerb zwischen Standards, aber vielleicht mal so ein Beispiel vorneweg. Als ich so Anfang der 90er Jahre meine Dissertation geschrieben habe, dann war gerade OSI-Standards als Netzwerkstandards waren gerade sozusagen groß angekündigt. Diese OSI-Standards, also Sie kennen alle das ISO-OSI-Referenzmodell, dieses Sieben-Schichten-Modell aus dem Informatik-Grundstudium, das kennen Sie alle viel besser als ich das kenne, verfolgte ja so eine ähnliche Idee, wie es dann letztendlich die TCP-IP-Protokolle im Rahmen von Internet verfolgt haben. Ja. Da würden Techniker jetzt vielleicht die würden vielleicht die Haare zu Berge stehen, aber im Grunde genommen lautete die Idee Offenheit und Interoperabilität. Ja. Man wollte weg von den herstellerspezifischen oder auch proprietären Standards, ja, und wollte eine Interaktion, eine Kommunikation über diese verschiedenen Hardware- und Softwareplattformen hinweg ermöglichen. Das Problem war einfach, dass diese ISO-OSI-Standards zwar, das lerne ich einfach von den Technikern, da höre ich zu und denke, ja, das wissen die besser als ich, ja, sagen ihnen zwar, dass diese ISO-OSI-Standards, ja, ob das jetzt FCHAM war für den Dateitransfer, so hieß das, glaube ich, dass das technologisch alles viel ausgefuchster ist als das, was wir jetzt in unserer Internetwelt haben. Aber dieser Standard hat sich eben nicht durchgesetzt aus den verschiedensten Gründen, ja. Die Produkte waren insbesondere sehr, sehr teuer. Ich denke, das war so der Hauptgrund. Also wir hatten das damals in einem Praxisprojekt mit einem großen Chemieunternehmen, hatten wir das untersucht. So ein Dateitransfer zwischen verschiedenen Großrechnersystemen bei diesem großen Chemieunternehmen umzusetzen. Und diese Produkte hießen FTAM, File Transfer Access and Management, glaube ich. Und allein die Produkte, um nun einen Dateiaustausch zwischen der IBM-Welt und der Siemens-Welt herzustellen, kosteten damals mehrere hunderttausend D-Mark. Also ein Produkt, wo Sie heute sagen würden, ich hab doch FTP, ja. Da wird ja heute kein Mensch im Traum mehr dran denken, für so eine einfache Funktionalität irgendwie auch nur einen Cent zu bezahlen. Hat damals mehrere hunderttausend Euro D-Mark damals natürlich gekostet. Einer der Gründe, warum sich diese Technik in der Praxis niemals etablieren konnte und sich der laut Techniker Aussage minderwertige Standard TCP/IP letztendlich durchgesetzt hat. Also nicht immer der beste Standard setzt sich durch, sondern der Standard, der praktisch von den besten Marktkonstellationen begleitet wird. Denn die TCP/IP-Protokolle waren anfangs dann praktisch kostenlos auf allen Unix-Workstations drauf und etwas später dann eben auf allen PCs. Und so hat sich dieser Standard dann entsprechend durchgesetzt. Also ein schönes Lehrbeispiel eigentlich für das Thema Netzeffekte. Wir unterscheiden hier zwischen direkten und, okay, also hier die positiven Netzeffekte. Ja, also klar, je mehr Leute jetzt Internetprotokolle nutzen, je mehr Leute vielleicht UMTS nutzen für Videotelefonie, umso vorteilhafter ist es für uns. Positive Netzeffekte, negative Netzeffekte, was könnten wir uns da als einfache Beispiele vorstellen? Ja. Wie bitte? Nochmal? Handytelefonie, ja. Handytelefonie an Silvester kenne ich auch sehr gutes Problem. Ja, der Spaßfaktor ist gering. Ja, ne, ganz genau. Das ist genau ein sehr schönes Beispiel. Ja. Ja, direkte und indirekte Netzeffekte. Jetzt finde ich hier gerade meinen Pointer nicht. Egal. Direkte und indirekte Netzeffekte. Zunächst mal direkte Netzeffekte. Das ist praktisch der ganz einfache Teil. Ja. Diese direkten Netzeffekte, die resultieren eben aus der gemeinsamen Nutzung von solchen I&K-Standards und helfen uns eben, die Kommunikation zu verbessern. Ne. Zum Beispiel EDI-Standards hatten wir, auch so Speicherformate von Desktop-Anwendungen sind letztendlich so ein Netzeffekt. Nicht? Also die Nutzung von Word ist für Sie auch umso vorteilhafter, je mehr andere Kommilitonen, Freundinnen, Freunde eben auch Word nutzen, weil sie eben entsprechend ihre Daten austauschen können. Was versteht man nun unter indirekten Netzeffekten? Indirekte Netzeffekte, die resultieren nun aus der Abhängigkeit zwischen der Verbreitung eines Basisgutes. Basisgut könnte nun in dem Fall hier ein solches Betriebssystem sein, ja, und der Verfügbarkeit komplementärer Produkte und Dienstleistungen. Ja, ein komplementäres Produkt zu so einem Betriebssystem könnte sein eine Anwendung. Ja, also Windows XP oder Vista ist das Betriebssystem, und je weiter verbreitet das Betriebssystem ist, umso mehr Anwendungen gibt es zu diesem Betriebssystem. Und je mehr Anwendungen es dann zu diesem Betriebssystem gibt, natürlich ist dann für Sie wiederum der Nutzen umso größer. Das wäre so ein Beispiel. Oder ein anderes Beispiel, wir haben es, glaube ich, auch da unten stehen, wäre Software und Dienstleistungen. Was können Sie sich denn da als ein schönes Beispiel vorstellen für Software und Dienstleistungen im Sinne von indirekten Netzeffekten? Ja? Okay, das wäre dann also das Thema Support als Dienstleistung. Ne, je mehr Produkte von einem bestimmten Typ wir haben, also werden eher Support für Microsoft-Produkte bekommen, als wenn sie jetzt vielleicht so ein ganz eigenartiges und wenig, oder ist die Frage, was eigenartig ist, aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Ja, bitte nochmal. OS2, gibt es das noch? Okay, also hypothetisches Beispiel, es würde noch OS 2 laufen, dann wären Sie in dem Fall sozusagen, hätten Sie wahrscheinlich das ein oder andere Problem, Serviceleistungen zu bekommen. Naja, oder das, was wir vorhin schon hatten bei so einem großen betriebswirtschaftlichen Standardsoftwarehersteller wie SAP, ne, die eben ihre Lizenzen verkaufen, dann wäre ein entsprechend komplementäres Produkt dazu, wären die Beratungsdienstleistungen. Ne. Dann gibt kaum eine Unternehmensberatung, eine größere. Es ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Sagen wir es mal vorsichtig. Sehr, sehr viele Unternehmensberatungsgesellschaften, ja. Ob das jetzt intern die SAP Consulting selbst ist, ja. Ob das Accenture ist, ob das Plönske ist, Boston Consulting Group. Die machen alle entsprechende SAP-Beratung. Und je mehr komplementäre Beratungen es entsprechend gibt, umso vorteilhafter ist es wiederum entsprechend für den Anwender, dann auf ein solches Basisprodukt dann letztendlich zuzugreifen. Und diese positiven Feedback-Effekte sind genau das, was wir hier auf dieser Folie mal dargestellt haben. Einmal die direkten Netzeffekte, neue Nutzer kommen hinzu. Je mehr hinzukommen, umso größer ist der Wert des Netzwerkes. So nennt man das eben auch, ne? Wenn viele Anwender einen Standard nutzen, dann ist es entsprechend durch die Nutzung des Standards, ja, wird das Netzwerk konstituiert, und das führt wiederum dazu, dass neue Nutzer hinzukommen, und dann haben wir hier so eine positive Feedback-Schleife. Bei indirekten Netzeffekten sieht es nun ganz ähnlich aus, kommen neue Nutzer hinzu, Das führt dazu, dass die Anzahl der Komplementärprodukte steigt. Je mehr Nutzer SAP-Software implementieren, umso spannender ist es für die Beratungsgesellschaften, dort drauf zu springen. Das Wert des Netzwerkes steigt wiederum und es kommen hier dann als Folge davon erneut neue Nutzer hinzu. Das ist hier die Aussage dieser beiden Schleifen. So, neben dem Netzeffekt nutzen, hat so eine Softwarelösung, ob das jetzt Microsoft ist, ob das eine Open-Source-Software ist, ob das ein Datenbanksystem ist, auch einen bestimmten Basisnutzen. Und der Basisnutzen ist nun genau der Nutzen, den eine solche Software stiftet, wenn kein anderer diese nutzt. Ja, also wenn wir entsprechend ein Textverarbeitungsprogramm haben und sind der Einzige auf der Welt, der dieses Textverarbeitungsprogramm nutzt, dann haben wir hier einen entsprechenden Basisnutzen, weil wir mit dem ja irgendwie schreiben können und Texte erzeugen können, ausdrucken können und solche Funktionen durchführen können. Dann haben wir darüber hinaus eben diesen Netzeffekt-Nutzen. Und der Gesamtnutzen, den uns diese Software nun stiftet, setzt sich zusammen aus der Summe des Basisnutzens und des Netzeffektnutzens. Und wir haben hier der Einfachheit halber einfach mal angenommen, dass dieser Netzeffektnutzen linear ist. Ja. Da gibt es in der Literatur nun verschiedenste Annahmen. Ja. Die einen sagen, dass dieser Netzeffektnutzen progressiv ansteigt. Ja. Das wäre die eine These, die manchmal gefahren wird. Oder manche auch sagen, es steigt nur degressiv an, dann würden wir vielleicht nur hier landen. Ja, aber das ist hier sozusagen die entsprechende Darstellung. Wir werden später, wenn wir das Thema Niedrigpreisstrategien behandeln, werden wir hier auf diesen Netzeffektfaktor zurückgreifen. Und dieser Netzeffektfaktor, der definiert nun, für eine bestimmte Software, für einen bestimmten Standard, wie groß nun Basis- und Netzeffektnutzen in Relation zueinander stehen. Wenn C der Netzeffektnutzen ist und C plus B ist der Gesamtnutzen, dann definiert praktisch dieser Quotient die Höhe des Netzeffektnutzens im Vergleich zum Basisnutzen. Wenn der 0 ist, dann hätten wir einen reinen Basisnutzen. Wenn Q1 ist, hätten wir einen reinen Netzeffektnutzen. Was wäre ein Beispiel für so eine Software mit einem reinen Netzeffektnutzen, mit so einem Q gleich 1? Ja? Ja, so ein Peer-to-Peer-System wäre ein schönes Beispiel. Ja, so allein Peer-to-Peer machen ist so sinnig wie allein zu telefonieren ungefähr. Ne? Ganz genau. Ne? Also, und wird Ihnen irgendwas einfallen für Q gleich 0? Bei Q gleich 0 wird es immer schwierig. Denken Sie mal nach, ja? Bitte? Ein Druckertreiber, ja. Also da wird einem auch nicht... bei einem Druckertreiber würde ich jetzt behaupten, dass wir keine direkten Netzeffekte haben, aber indirekte Netzeffekte, wäre meine Behauptung, kriegen Sie bei fast jedem Produkt hin. Ob das jetzt selbst ein Druckertreiber, das ist auch schon ein ganz abgefahrenes Beispiel, ja, aber indirekte Netzeffekte werden Sie letztendlich überall finden, dass in dem Moment, wo die Verbreitung eines beliebigen Gutes steigt, dass Sie dann darauf setzen können, dass es irgendwelche Komplementärprodukte geben wird. Dass ein Automobil ist mit irgendwelchen Ersatzteilen und Werkstätten und solche Geschichten. Ich glaube, Druckertreiber könnte man sich auch vorstellen, dass es dann alle möglichen Komplementärprodukte gibt. Also mit diesem Q gleich 0, das wird in der Regel sehr, sehr selten stattfinden. Ne? Und zu Q gleich 1 vielleicht nochmal, ne, das sind auch alle Kommunikationsstandards wie EDI, die stiften in der Regel keinen Basisnutzen, also die alleinige Nutzung von so einem EDI-Standard bringt uns auch relativ wenig. Häufig werden diese Netzeffekte auch mit einem solchen sogenannten Bandwagon-Effekt verglichen. Bandwagon-Effekt sagt, je mehr Leute so einem Musikwagen folgen, ja, desto neugieriger werden andere, die ebenfalls dem Wagen folgen, in Klammern vergleichbar mit Modeerscheinungen. Ja, so nach dem Motto, wenn alle meine Freunde Nike-Turnschuhe anhaben, ja, dann möchte ich auch gern mit Nike-Turnschuhen rumlaufen. Das wird häufig miteinander verglichen, die Netzeffekte einerseits und dieser Bandwagon-Effekt andererseits. Wie würden Sie das denn sehen? Ist das in sich das Gleiche, so ein Bandwagon-Effekt und die Netzeffekte? Oder wie würden Sie es einschätzen? Ja. Ja.
Das ist ja eigentlich nur die neugierige Antwort, weil eben schon viele folgen.
Richtig.
Aber die haben nichts davon, dass ich dazukomme.
Ja, könnte man so interpretieren, ja, dass die eigentlich wenig davon haben. Ja. Ich würde auch sagen, so vom Charakter her, von der Grundintention ist es schon ein bisschen was anderes, ne? Wobei die allgemeine Tendenz gilt, also dieser positive Feedback-Effekt, diese Parallele gibt es, denke ich, in jedem Fall, also positiver Feedback-Effekt in dem Sinne, je mehr Leute hinter so einem Musikwagen herrennen, ja, mehr werden wiederum angezogen, ja, diese Loop gibt es, ne? Auch so bei den Nike-Turnschuhen gibt es den Effekt natürlich. Aber es gibt natürlich auch, gerade bei sowas wie Nike-Turnschuhen, auch Leute, die ganz anders gestrickt sind. Da gibt es ja in der Ökonomie auch einen solchen Effekt. Ich nehme sie sofort dran. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt. Bitte?
Snob-Effekt.
Ne? Irgendwie sowas, dass genau dann, wenn alle Leute mit Nike-Turnschuhen rumlaufen, ja, dass ich dann sage, na gut, ich ziehe mir jetzt alles an, nur kein Nike. Ja? Und diese Netzeffekt-Nutzen-Entscheidung, die scheint mir eher was Rationales in sich selbst zu tragen, dass eigentlich keiner, der, sagen wir mal, zumindest in der Geschäftswelt jetzt tätig ist, ja, sagt, ich verzichte jetzt freiwillig auf Netzeffekte, ja, nur um sozusagen anders zu sein als der Rest der Welt. Ne? Das kann man sich schwer vorstellen, ja. Ja.
Wenn man bestimmten Nutzen ja erreichen will oder haben möchte und jetzt vor der Entscheidung steht, will ich jetzt einen gewissen Standard ein oder nicht, dann kommt vielleicht dieser Bandwagon-Effekt auch zum Tragen. Wenn ich im Kugel schon eine bestimmte Menge sozusagen Kronen ins kalte Wasser gesprungen und
ja.
Springe ich jetzt hinterher, ja.
Ja.
Wie viele sind jetzt schon da?
Das sind sehr gute Punkte und zu dem Pinguin-Effekt kommen wir auch gleich auf einen der nächsten Folien. Ich weiß nicht heute, ich vermute nächste Woche. Sehr gut. Hier zunächst nochmal eine Folge der Existenz von Netzeffekten. Und zwar sind wir als Wirtschaftsinformatiker der Betriebswirtschaftslehre natürlich ein bisschen näher als der Volkswirtschaftslehre. Aber hier mal eher so eine Betrachtung auf tatsächlich volkswirtschaftlicher Ebene. Die Existenz von solchen Netzeffekten hat zur Folge, dass auf solchen Netzeffektmärkten sich häufig nur ein Anbieter durchsetzt. Dass sich hier häufig nur ein Anbieter durchsetzt, in der Softwareindustrie beispielsweise, ja. Und das ist der Grund, warum man diese Märkte eben auch Winner-Takes-it-all-Märkte nennt. Die Winner-Takes-it-all-Märkte, ein Anbieter bleibt letztendlich übrig. Ja, wir werden das im weiteren Verlauf der Veranstaltung auch noch an einem Modell von Arthur letztendlich zeigen, wie es dazu kommt. Also der hat so ein kleines Simulationsmodell gemacht, ja. Wenn wir hier noch zeigen. verschiedene Statements hierzu. Wer kann denn vielleicht mal versuchen, verbal zu erklären, warum solche Netzeffektmärkte die Tendenz haben, chippy zu sein, also chippy dann in dem Sinne, dass es hier verschiedenste Anbieter gibt, dass letztendlich die Wahl zugunsten eines Anbieters dann letztendlich fällt. Und häufig zu beobachten ist dann nur noch ein Anbieter oder auch ein Standard übrig bleibt. Da irgendjemand schon erste Ideen, ja? Ja.
Jetzt aber durch Zufall, dass ich schon, weil sie in den Land wohnen oder zur Rotär kommt oder so, die schon tausend Leute für Produktionale entschieden haben, aber erst ganz wenig Produktionale, dann sehe ich Nutzen von A, also als Nutzen von B, dann ist auch A, in anderen Ländern wird es auch so machen. Weil sie die Nutzen vergleichen und dann gehen alle zu Produkt A. Produkt B hat auch trotz ähnlicher Eigenschaften keine Chance mehr.
Ja, also das war eine gute Erklärung, ausgehend allerdings von der These, dass wir nun mehrere Produkte haben oder mehrere Standards haben, die einen ähnlichen Basisnutzen haben. So hatte er das gesagt. Und in dem Moment, wo Sie jetzt eine bestimmte Anzahl von Konsumenten für so ein Produkt A entschieden haben und eine bestimmte andere für Produkt B entschieden haben, dann kann man zeigen, wir werden das noch anhand von so einem Modell machen, dass wenn sich jetzt nun mal zufällig 3, 4, 5 Leute von Ihnen dann jetzt bei Ihrer Entscheidung für die Technologie des Produkt A entschieden haben, dass dann natürlich die Netzeffekte für dieses Produkt A, sagen wir mal, überdurchschnittlich groß werden auf einmal. Und insbesondere, wenn diese beiden Basisnutzen dann eng zusammenliegen, dann wird das sehr, sehr häufig dazu führen, dass man sozusagen das auf einmal der Netzeffektnutzen von einer Technologie A auch einen möglichen Basisnutzenvorteil von B gegenüber A überkompensiert. Ja, das ist so ein Punkt. Eine andere Begründung, die geht noch in eine ganz andere Richtung rein, ist, dass ich so einen Zustand einstellen kann, so ein Gleichgewicht eben auch, wenn die Basisnutzen völlig verschieden sind. Aber in dem Moment wird die ganze Sache schwieriger. Aber ich sage mal, selbst der Technologievorsprung von so einem ISO-OSI-Beispiel ist letztendlich nicht mehr dazu in der Lage, jetzt so einen Markt dazu zu bewegen, ja, sich nochmal irgendwie in eine andere Richtung zu bewegen. Das ist dann wieder das, was man Lock-in-Effekt nennt. Ne? Wir haben einen Lock-in-Effekt in eine bestimmte Technologie rein. Vielleicht als Beispiel ein Lock-in-Effekt nun in eine Office-Lösung von Microsoft. Stellen Sie sich einfach mal vor, das ist jetzt mein Lieblingsbeispiel, der ein oder andere hat es schon gehört, aber ich denke, es ist zur Veranschaulichung tatsächlich gar nicht so schlecht. Stellen Sie sich vor, Sie würden sich hier zusammenhocken, Sie hätten irgendwie eine ganz tolle Idee und Sie würden nur eine Software entwickeln, die besser ist als Microsoft Office. Ja. Sie würden dem Kunden also einen höheren Basisnutzen liefern, als Microsoft Office das tun kann. Ich denke, wir sind uns trotzdem relativ einig, dass wir nicht allzu viel Geld in Aktien dieser Firma nun rein investieren würden. Ja. Warum nicht? Weil sie es wahrscheinlich kaum hinkriegen würden, dass einer der jetzigen Microsoft-Nutzer oder dass viele von diesen Microsoft-Nutzern umswitcht und sich sozusagen jetzt ihr Produkt kauft und die Microsoft-Lösung ablöst. Und das, obwohl sie den höheren Basisnutzen liefern. Ne? Denn in dem Moment verliert er sozusagen, der wechseln würde, verliert seinen Netzeffektnutzen. Ne? Und dann, da sehen wir hier in dem Beispiel, dass wir einen sehr, sehr starken Lock-in eben in einen solchen Markt haben, der dann dazu tendiert, einerseits chippy zu sein, also chippy in dem Sinne, wenn so 2, 3 konkurrierende Standards und Technologien so auf Augenhöhe sozusagen miteinander konkurrieren, ja, dann, sobald sich einer mal ein bisschen durchsetzt, haben wir die Tendenz, dass es dann gleich so in diese Richtung geht. Das Modell von Arthur werden wir dann auch sehen. Auf der anderen Seite eben diesen heftigen Lock-in-Effekt. Das heißt, sobald ein Standard, eine Technologie erstmal im Markt drin ist, ja, haben sie letztendlich kaum noch eine Chance, diesen entsprechend abzulösen. Also Microsoft etwa in der Softwarebranche ist mehr oder weniger ein Monopolist. Ja. Die einzigen Wettbewerber, den Microsoft, der noch übrig geblieben ist, das ist die Open Source Community. Ja, das ist die Open Source Community mit dem Firefox Browser als Alternative zum Internet Explorer. Das wäre OpenOffice als Konkurrent zu den Office-Anwendungen und es wäre natürlich Linux als Konkurrent zum Microsoft XP oder Vista-Betriebssystem entsprechend. Ne? Die sind letztendlich übrig geblieben. Und in der Standardsoftware-Welt, der betriebswirtschaftlichen Standardsoftware-Welt, können wir jetzt zumindest eine ähnliche Tendenz, eine ähnliche Entwicklung beobachten. Wenn Sie sich mal anschauen, dass es vor einigen Jahren so im Bereich betriebswirtschaftliche Standardsoftware gab es noch Anbieter, SAP natürlich, Oracle, PeopleSoft, JD Edwards, Bahn, ja, das wären jetzt so die 5, 6, kommen vielleicht noch ein oder andere dazu, die ich jetzt vergessen hatte, die betriebswirtschaftliche Standardsoftware angeboten hatten. Und das war, bevor die Übernahmewelle losging. Und die Übernahmewelle ging natürlich vor allen Dingen deswegen los, weil den Vorständen, den CEOs der verschiedensten Softwareunternehmen natürlich klar ist, dass Size matters, ja, dass also diese Größe des Marktes gerade auf solchen Netzeffektmärkten ganz essentiell ist. Ne? Und damit ging es dann los, dass zunächst PeopleSoft JD Edwards geschluckt hat und dann in einem weiteren Schritt Oracle PeopleSoft dann praktisch einschließlich JD Edwards geschluckt hat. Darüber hinaus hat, ich glaube, Oracle hat in den letzten wenigen Jahren so an die 300 Unternehmensübernahmen in der Softwareindustrie gemacht und alles sozusagen mit dem Ziel, ein großer, noch größerer Anbieter zu werden. Und vor nicht allzu langer Zeit hat Oracle dann auch noch Siebel gekauft. Und so, dass man jetzt sagen kann, dass auf diesem Softwaremarkt für betriebswirtschaftliche Standardsoftware sind eigentlich auch nur noch zwei große Anbieter übrig geblieben, nämlich Oracle und SAP. Also auch an der Stelle führen unter anderem die Netzeffekte dazu, dass es so eine heftige Konzentration gibt. Ja. Ja, und mit dem Pinguin-Problem, Sie hatten das hier schon kurz angesprochen, würde ich sagen, machen wir dann nächste Woche weiter. Für heute vielen Dank.